wäre jetzt gerne sitzen bleiben da und hätte dir zugelassen, Julian, du Predigt hast, wäre ich ein bisschen weniger nervös gewesen. Aber das Lied, das letzte, das wir da gesungen haben, hat mich sehr ermutigt. Danke vielmals. Mutig stehe ich vor dem Thron. Das wollen wir miteinander auch heute Morgen im Hören aufs Wort Gottes vor seinem Thron stehen. Er soll zum Zug kommen, er soll reden. Ja, die Adventszeit, die Zeit so vor Weihnachten, ist für viele Leute ja eine besonders hektische Zeit. Da gibt es neben allem Tägliche an Aufgaben und Arbeiten so manches vorzubereiten, Familie, Gemeinde, Vereinsfeiern, vielleicht Termine absprechen, Einladungen verschicken, einkaufen, Gutschen backen, Geschenke überlegen und organisieren, Haus, die Wohnung in Ordnung klopfen, Christbaum besorgen, aufstellen und schmücken, Tischdekoration aussuchen und gestalten, Nachtlagen für Freunde oder Familienangehörige parat machen und so weiter und so fort. Und solange wir noch im Saft vom Leben sind und genug Kräfte haben, sind die zusätzlichen Aufgaben wahrscheinlich nicht so ein riesiges Problem. Manche leben in dieser Zeit sogar auf und glauben, mit ihren Weihnachtsvorbereitungen ganz auf biblischem Kurs zu sein. Im Wochenspruch für die dritte Adventswoche, die heute anfängt, werden wir dazu aufgefordert. Bereitet dem Herrn den Weg, heisst es da. Da steht schwarz auf weiß, dass wir in dieser Zeit vor Weihnachten nicht sollen, da sitzen und Daumen drehen, sondern arbeiten. Wir sollen uns vorbereiten. Parat machen auf das grosse Fest, wenn Jesus kommt. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. So sagt der Prophet. In Jesaja 40 geht es nach Luther Übersetzung. Ja, die Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Die Frage ist nur, ob wir mit diesen Vorbereitungsarbeiten, die wir in diesen Tagen bewältigen, ob sich die mit dem decken, was der Prophet meint. Das wollen wir miteinander heute Morgen anschauen. Wir haben vorhin den Abschnitt aus Jesaja 40 vorgelesen bekommen, aus dem das Wort stammt, das über dieser dritten Adventswoche steht. Das ist ein grossartiger Abschnitt in dem Buch vom Prophet Jesaja. Ein Abschnitt, der das von Leid, von Gericht und Strafe geschüttelte Volk Gottes soll aufrichten, trösten. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, so fängt der Abschnitt dort an in Jesaja 40. Und das ist doch Evangelium pur, gute Nachricht, dass dem Volk da verkündigt wird. Und vielleicht haben Sie auch den Inhalt von dieser frohen Botschaft bemerkt, es sind drei Sachen, die einem Volk da zugesagt werden. Erstens, eure Knechtschaft ist zu Ende. Sklavendienst ist vorbei. Das zweite, eure Schuld ist vergeben, sie ist gelöscht, tilgt. Und das dritte, ihr habt genug eingesteckt, genug Strafe bekommen für das, was ihr versiebt habt. Und dann redet der Prophet von dieser Stimme, die dazu aufruft, den Weg parat zu machen für den Herr, der wird kommen. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Tönt das nicht so fast ein bisschen wie noch Vorbereitung von einem Landeplatz? Soll da eine Piste gebaut werden? Eine Landebahn, auf dem der hohe Gast mit seiner Raumfähre kann landen kann? Der Herr von allen Herren, der König von allen Königen? Abseits von Dörfern und Städten, abseits von Strassen und Industrieanlagen, ihr Wüste? In der Steppe soll der Landeplatz sein. Alles muss eingeebnet werden, planiert, damit nichts schief geht, damit es ja keine Bruchlandung gibt. alle Täler sollen erhöht, alle Berge und Hügel erniedrigt, alles Unebene soll flach werden und alles Hügelige soll ausgeebnet werden. Der lebendige Gott will mit seiner ganzen Hoheit und Macht bei euch landen, so sagt der Prophet. Er formuliert es ein bisschen mit anderen Worten. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, sagt er. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Und im 10. Vers, dem Kapitel, heißt es dann: Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Es ist ein grossartiges Ereignis, das hier angekündigt wird. Ein einmaliges Geschehen, auf das Volk Gottes soll vorbereitet werden. Und vielleicht erahnen wir bei diesen Schilderungen schon, dass wir mit unseren Weihnachtsvorbereitungen, wie wir sie in den Tagen treffen, vielleicht nicht ganz so das machen, was hier gemeint ist. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. So predigte Jesaja. Hunderte von Jahren vor Weihnachten. Und jetzt wollen wir ins Neue Testament wechseln, zum Johannes dem Täufer. Er gilt ja als Wegbereiter von Jesus. So versteht er sich selber auch. Und als Wegbereiter von Jesus identifiziert er sich mit der Stimme, von der der Jesaja redet. Ich bin die Stimme, sagt er denen, die kommen und fragen nach seiner Identität. Wer bist du? Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes der Täufer ist also der, der dem Herr, den der Jesaja angekündigt hat, den Weg soll ebnen. Wie macht er das? Baut er eine Piste, eine Landebahn, auf der der Raum gleiten mit dem himmlischen Gott sicher kann landen. Nein. Ich lese uns aus Lukas 3 jetzt noch ein paar Verse. Lukas 3, Vers 1, folgende. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysian als Landesfürst von Alibene, als Hannes und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll ebener Weg werden und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Lukas 3, 1 bis 8. Was macht der Johannes als Wegbereiter von Jesus? Wie ebnet er dem kommenden Herr den Weg? Es sind drei Sachen, die mir da auffallen. Das erste: Johannes baut keine Landebahn, sondern predigt Buß. Er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Es gibt andere Stellen in den neutestamentlichen Texten, die das bestätigen. Matthäus 3 zum Beispiel, da steht: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Juda und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nein, Johannes baut keine Landebahn für den Besuch vom Himmel. Er predigt Buß. Er ruft Menschen auf zur Umkehr, zur Gesinnungsänderung, zum Umdenken. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was hat denn die Bußpredigt jetzt tun mit der Wegbereitung, zu der Johannes berufen ist. Wir können es ganz einfach so sagen, Johannes bereitet dem kommenden Herr den Weg nicht nur in die Welt, er bereitet ihm den Weg in die Herzen der Menschen. Der Herr, von dem der Jesaja und andere Propheten vom Alten Testament über Jahrhunderte hinweg geredet haben, der wird nicht nur zu uns Menschen kommen, er wird in unser Leben kommen. Er wird in unseren Herzen einziehen und dort Wohnung machen. Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, wo das nicht geschieht, wo Jesus nur zu uns kommt, aber keinen Platz in unseren Herzen findet, da bleibt Weihnacht ohne Wirkung. Da verkommt das Weihnachtsfest zu einer ganz gewöhnlichen Geburtstagsparty, die wohl ein paar fröhliche Stunden bringt, eine stimmungsvolle Atmosphäre schafft, tolle Begegnungen ermöglicht und üppiges Essen erlaubt, aber ohne nachhaltige Wirkung bleibt. Und genau so erleben doch viele, viele Menschen Weihnachten Jahr für Jahr. Sie genießen die arbeitsfreien Tage, sie feiern ein tolles Familienfest, sie essen gut, sie freuen sich am Zusammensein mit Freunden und Bekannten. Und das alles ist ja nicht falsch, aber dann kehren sie zurück in den Alltag und leben ihr Leben so weiter, wie es bis immer war, bis jetzt war. Ohne den Herr, dessen Kommen sie gefeiert haben. Ohne Jesus, ohne seine Herrlichkeit, ohne seine Kraft, ohne das Geschenk von seiner Gnade, ohne das Wissen um Vergebung. Weihnachten bleibt ohne Wirkung, weil Jesus keinen Platz überkommt. Kein Platz in ihrem Leben. Der Angelus Silesius, ein deutscher Theologe und Arzt, hat mal gesagt, und wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Damit sagt er, du kannst 10, 20, 40, 60, 80 oder 100 Mal Weihnachten feiern. Du kannst das Kind in der Krippe Jahr für Jahr aufstellen, du kannst das Kind besingen, du kannst es bewundern, sogar anbeten. Wenn der Jesus nicht dein Herz erreicht, wenn du ihm den Weg in dein Herz nicht frei machst, wenn du ihm nicht ganz bewusst Wohnung gibst in dir, in deinem Leben, dann wirst du am Segen von seinem Kommen vorbeischlittern. Wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Verstehen Sie, der Herr Jesus wird nicht bloß auf dieser Erde landen. Das hätte er auch können, ohne den Johannes den Täufer. Er will in ihr Leben kommen. Er will in ihrem Herz Wohnung machen. Darum predigt der Johannes Buß. Darum ruft er zur Umkehr. Denn Umkehr ist der Weg, auf dem wir Menschen, dem Herr Jesus, unser Herz auftun. Haben Sie den Ruf schon gehört? Sind Sie ihm gefolgt? Haben Sie dem Herr Jesus Ihr Herz aufgemacht? Oder halten Sie es immer noch verschlossen? Bereitet dem Herrn den Weg, heisst der Appell, der über der dritten Adventswoche steht. Und Adventsmenschen sind Menschen, die das tun. Sie ebnen dem Herr Jesus den Weg in ihr Herz. Und dann, wie der Johannes, auch der Weg ins Herz für einen Mitmenschen. Als Wegbereiter baut Johannes keine Landebahn, er predigt Buß. Das Zweite, er redet nicht von Herrlichkeit, sondern verkündigt den Heiland. Wenn man das Jesaja-Zitat in Lukas 3 mit dem Originaltext in Jesaja 40 vergleicht, stellen wir fest, dass der Lukas die Jesaja-Stelle eigentlich falsch zitiert. In Jesaja 40 heißt: Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Und der Lukas zitiert die Stelle so, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Merken Sie, der Jesaja redet von Herrlichkeit, die soll offenbart werden. Der Lukas aber redet vom Heiland, den die Menschen sollen sehen. Ist das ein Fehler? Hat der Lukas falsch abgeschrieben dort im Buch von Jesaja? Nein, meiner macht mit der Textänderung nur klar, was Herrlichkeit Gottes meint. Wie sie sich uns Menschen zeigt. Und ich weiss nicht, was sie mit dem Begriff Herrlichkeit Gottes verbindet. Wenn man den Begriff googelt, stoßen wir auf solche Bilder, die jetzt so erscheinen sollten. Ja, mit Herrlichkeit Gottes verbinden wir solche oder auch ähnliche Bilder. Bilder von unbeschreiblicher Schönheit, von strahlendem Glanz, von wunderbarem Licht, von durchdringender Klarheit, von unvergleichlichem Reichtum. Das ist für uns Herrlichkeit. Licht, Glanz, Schönheit, Fülle. Und nach dieser Herrlichkeit sehnen wir uns doch alle, oder? Wer von uns möchte sie nicht einmal dürfen sehen, die unbeschreibliche Schönheit von der Herrlichkeit Gottes? Wer möchte nicht erfahren, den leuchtenden Glanz, der von Gott ausgeht? Wenn man aber in dieser Bildergalerie zur Herrlichkeit Gottes bei Google ein bisschen abscrollt, treffen wir plötzlich auf das Bild. Auf das Bild von einer zumindest angedeuteten Dornenkrone, die an das furchtbare Leiden von Jesus erinnert. Und jetzt fragen Sie vielleicht, ja, was hat denn Dornenkrone mit Herrlichkeit zu tun? Das ist doch das Gegenteil von Herrlichkeit. Das Bild für Leiden, für Schmerz, für Verachtung und Tod. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, da drin hat sich die Herrlichkeit von Gott unter uns Menschen gezeigt, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, als Heiland von der Welt geschickt hat. Dass er ihn hingegeben hat in den furchtbaren Tod am Kreuz, um uns aus unserer Verlorenheit zu retten und uns für seine ewige Welt zu gewinnen. In der Sendung von seinem Sohn, als Heiland der Welt hat Gott seine wunderbare Herrlichkeit offenbart. Und genau das, meinte ich, möchte Lukas sagen, wenn er in seinem Bericht den Begriff Herrlichkeit mit dem Wort Heiland tauscht oder ersetzt. Herrlichkeit Gottes, das ist nicht nur ein Begriff mit dem Qualität oder Größe, die Macht, die Schönheit und die Fülle Gottes umschrieben ist. Die Herrlichkeit Gottes ist eine Person. Und sie heißt Jesus Christus. Der Evangelist Johannes bezeugt es im Evangelium, das Wort wurde Fleisch und er meint damit, Gott selber, das Wort, das lebendige Wort ist durch seinen Sohn Jesus Mensch geworden, Fleisch geworden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und den Seiten und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Damit, dass Gott seinen Sohn zum Heiland der Welt gemacht hat, hat er uns seine Herrlichkeit gezeigt. Der Johannes der Täufer tut den Wegbereiter, den Dienst als Wegbereiter so, indem er uns Menschen deutlich macht, dass der Weg zur Herrlichkeit Gottes über Jesus führt. Über den gekreuzigten Christus. Und das wird er uns heute Morgen in unsere Herzen brennen. Wer die Herrlichkeit Gottes wird sehen, wer in die Herrlichkeit von Gott mal eingehen will, der kommt am gekreuzigten Christus nicht vorbei. Oder umgekehrt formuliert, wer am gekreuzigten Jesus vorbeigeht, wird die Herrlichkeit Gottes nie sehen. Er wird an dieser Herrlichkeit keinen Anteil haben. Der Weg zur Herrlichkeit von Gott führt über den Heiland. Er führt über Jesus, über den gekreuzigten Christus. Als Wegbereiter vom Herrn baute Johannes keine Landebahn, sondern predigt Buß. Er redet nicht von Herrlichkeit, sondern verkündigt den Heiland. Und noch etwas tut er, kuschelt nicht, sondern redet Klartext. Johannes hat mit seiner Bußpredigt offensichtlich viel Erfolg. Die Menschen kommen in Scharen und wollen sich taufen lassen. Der Abschnitt in Lukas 3 redet von einer Menge, die rausgegangen sind, um sich von ihm taufen zu lassen. Und die Berichte in den Evangelien bestätigen das. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich von ihm taufen, Matthäus 3. Oder Markus 1, und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Ist doch toll, was der Täufer da erlebt, oder? Die Menschen hören seine Botschaft, sie folgen seinem Ruf, sie kommen in Scharen und wollen sich taufen lassen. Wenn unsere Predigt heute diese Wirkung hätte, würden wir Matthias jubeln, oder? Von Erweckung reden. Der Johannes müsste sich doch freuen. Er müsste Gott danken, dass er so viel Frucht schenkt. Er müsste all die Leute mit Begeisterung empfangen. Er müsste sie willkommen heißen. So wie die Familie vorhin da so herzlich willkommen geheißen worden ist. Er müsste sie willkommen heißen und ihnen sagen: Toll, dass ihr kommt. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Aber Johannes reagiert ganz anders. Ist ihnen aufgefallen, wie er die Leute, die Taufkandidaten hier empfängt? Ich habe es gelesen im 7. Vers von Lukas 3. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut! Wow! Andere übersetzen da: Ihr Otterngezüchte. Oder Hoffnung für alle, seid ihr Teufelspack. Das sind die allerersten Worte, die wir im Lukas-Evangelium aus dem Maul vom Täufer hören. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Und da können wir wohl fragen: Johannes, hast du eigentlich noch alle? So geht man doch nicht um mit Menschen, die auf Predigt reagieren und sich zur Taufe melden. Über die Leute kann man sich doch nur freuen, denen muss man freundlich begegnen, die muss man willkommen heißen. Doch Johannes empfängt sie mit dem fürchterlichen Schimpfwort: Ihr Schlangenbrut. Warum macht ihr das? Und offensichtlich ist es eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, die ihn mit diesen harten Worten empfängt bzw. abweist. Nach dem Bericht von Matthäus sind es die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Leute also, die so furchtbar stolz sind auf ihre Frömmigkeit. Die felsenfest davon überzeugt sind, dass es bessere Menschen als sie schon gar nicht gibt. Mit tiefster Verachtung schauen sie ab auf Zöllner und Sünder, die mit ihrem Leben so himmelweit von dem entfernt sind, was Gott eigentlich will. Es sind die Menschen, die alles richtig machen und Buß gar nicht nötig haben. Ja, die schon gar nicht wissen, was Buß überhaupt ist. Es sind Musterknaben Gottes, Vorzeigemodell von Menschen, an denen sich jeder Mann kann ein Vorbild nehmen. Man kann fragen, warum kommen jetzt denn zum Johannes? Warum schließen sie sich denn denen an, die den Ruf vom Teufel verfolgen und seine Taufe wollen empfangen? Wahrscheinlich darum, weil sie den Dienst von Johannes respektieren. Sie anerkennen ihn als vollmächtigen Boten Gottes und wollen nicht abseits stehen. Selbstverständlich wollen sie dabei sein, wenn das Reich kommt, das er predigt. Sind doch die Allerersten, die berechtigt sind, an diesem Reich teilzuhaben. Darum kommen sie, sie wollen dazugehören. Sie wollen ganz vorne mit dabei sein, wenn das Reich kommt. Sie wollen eingehen in das Reich von dem Himmel. Darum sind sie parat, das Ritual von der Taufe über sich ergehen zu lassen, obwohl sie es ja eigentlich nicht nötig hätten. Nützt nichts, so schätzt nichts, werden sie denken. Aber Johannes durchschaut die Leute. Er erkennt ihre Unbußfertigkeit und macht ihnen klar, was ich hier zelebriere, ist viel mehr als nur ein frommes Ritual. Bei meiner Taufe geht es um eine Handlung, mit der eine gründliche innere Veränderung festgemacht wird. Die Veränderung von Gesinnung, vom Denken. Wer die Veränderung nicht vollzieht, wer meint, das Umdenken nicht nötig zu haben, der ist bei mir fehl am Platz. Johannes kuschelt nicht, er redet Klartext, auch wenn er damit Menschen zutiefst verärgert. Wir lesen zwar nichts darüber, wie die Leute reagiert und davonzottelt sind, aber wahrscheinlich sind sie ziemlich aufgebracht gewesen über die Arroganz von dem Kerl, der wagt, ihnen so an Karren zu fahren. Ja, und das gehört zum Dienst vom Wegbereiter, dass er Falschheit aufdeckt, Heuchelei entlarvt und die Spreu vom Weizen trennt. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, manche von uns sind in diesen Tagen beschäftigt mit allerlei Weihnachtsvorbereitungen. Ich habe am Anfang ein paar Sachen aufgezählt, die dazu gehören. Und es geht mir überhaupt nicht darum, die Arbeiten und Aufgaben zu klein zu reden oder als falsch zu taktieren. Wirklich nicht. Doch wir wollen bei all diesen Festvorbereitungen nicht vergessen, dass es im Blick auf das Kommen von unserem Herrn noch ein paar andere Sachen gibt, die wichtig wären. Dass wir unsere Herzen aufmachen und dem Herr Jesus in unserem Leben Raum geben, dann kann noch Weihnachten nachhaltige Wirkung haben. Dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht irgendwo, nicht in unseren tollen Festtagsdekorationen oder irgendwelche besonderen Erfahrungen suchen, sondern beim bekreuzigten Jesus, im Heiland. Bei ihm und bei ihm allein wird uns der wunderbare Glanz von Liebe Gottes begegnen. Und dass wir fromme Falschheit und Heuchelei in unserem Leben nicht länger duldet, sondern ehrlich werden vor Gott, vor unseren Nächsten und auch vor uns selber. Der Herr vor Herrlichkeit, er kommt nicht zu den Heuchlern. Er zieht bei den Sündern ein. Bei denen, die wissen, wie daneben sie sind. Wie nötig sie ihn haben und ihm ihr Herz öffnet. Von Herzen wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest, das am 26. Dezember nicht vorbei ist, sondern das persönliche Gewinn und reiche Segen bringt, wo weit ins neue Jahr hineinwirkt. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist und immer wieder neu kommst und anklopfst. Auch heute Morgen, du willst einziehen in unser Leben. Du willst Wohnung machen in unseren Herzen. Danke, dass du da bist und das heute Morgen auch klar gemacht hast. Jetzt bitte ich dich darum, dass du Mut gibst und Entschlossenheit, dich nicht länger draußen stehen zu lassen, sondern dir das Herz aufzumachen, dich hineinzulassen, dir zu sagen, Jesus, da bin ich, komm, werd Herr von meinem Leben. Danke, dass du so ein Gebet beantwortest und kommst. Dass wir etwas von Weihnachten dürfen erleben, wo auch nachhaltig wirkt, bis weit ins neue Jahr. Ich bitte darum, dass das geschehen darf in jedem von unserem Leben. Danke vielmals dafür. Amen.